Bruder Heller sprach am 12. November 1961 in Ludwigsburg über das Thema Der Herr kommt bald. Das Eingangsgebet sprach Bruder Hans Heck.
Jesus Christus, du bist das Leben und du bist uns von deinem Vater gemacht zur Heiligkeit und zur Gerechtigkeit und zur Erlösung und zum Frieden und zu all den Dingen und Eigenschaften und Werten, die wir nicht nur in der Endzeit, sondern fürs zukünftige Leben brauchen. Nimm du Lob und Dank, dass du unermüdlich bemüht bist, uns umzuändern, umzugestalten, damit wir vor dir stehen können. Und wenn du diese Umgestaltung heute mehr denn je vom Äußeren sich verändern zum Inneren anders werden führst, wenn du unsere Gesinnung und unser Wollen reinigen, durchleuchten, durchheiligen willst, dann gib uns die Gnade, dass wir dir stille halten und dieses Werk an unserem Herzen geschehen lassen. Nimm du Lob und Dank, dass das auch ein wichtiges Zeichen für deine nahe Erscheinung ist, dass wir merken, du willst uns im Innersten anders machen, verändern, verwandeln, sodass wir auch äußerlich zu einem klaren und lichtes Wandel kommen. Und wenn du uns heute etwas zeigen willst von deiner nahen Ankunft, dann schenk es uns, dass wir all die äußeren Zeichen hineinprojizieren und verlängern in unser eigenes Leben und uns dort zurechtrücken, zurechtstellen, zurechtbiegen, zurechtläutern lassen, sodass wir dir entgegengerückt werden können. So segne du unseren Bruder, der uns heute diesen Dienst tut, und fülle ihn mit dem, was du ihm zu sagen hast, damit er uns weitergebe. Uns aber wollest du ein aufnahmebereites Herz und einen gehorsamen Sinn schenken und auch den Sinn geben, uns mit den Leiden des Fleisches vertraut zu machen, damit wir die übrige Zeit unseres Lebens nicht mehr in unnötigen Dingen vergeuden. So tue du jetzt auch dein Werk der Gnade an uns, und so wollen wir dich loben und dir danken. Amen.
Amen.
Liebe Freunde, meine Brüder und meine Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Auserwählten Gottes. Wenn ich euch heute eine Botschaft sagen darf, die brennender und nötiger als jeder andere ist, dann ist es mir ein Anliegen, dass wir alle mit gesammelten Sinnen, mit total aufgeschlossenem Herzen, in der völligen Bereitschaft gänzlicher Hingabe diese Botschaft hören. Dass diese Botschaft eine heilige Verantwortung auf uns legt und einen gewaltigen Anreiz und eine Kraft, Mitteilung zu schenken vermag. Es ist die Botschaft, von der wir eben gesungen haben, der Herr kommt bald. Ich gehe aus von einem Pauluswort aus dem Römerbrief, Römer 13, Vers 12. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns deshalb darum die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anziehen. Meine Freunde, die Zeit, in der der Herr Jesus gegenwärtig ist auf Erden, wird Tag genannt. Und die Zeit, in der er abwesend ist, wird Nacht genannt. Die Nacht, dass der Herr Jesus nicht mehr persönlich anwesend ist, währt bereits fast 2000 Jahre. Und wenn schon damals das Wort Gültigkeit hatte, die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Mit anderen Worten, der Herr kommt bald. Wie viel wichtiger und klarer und lebendiger sollte das heute uns vor Augen stehen. Wir sind aufgefordert, deshalb, weil der Herr so nahe ist, alles, was Finsternis ist in unserem Leben, was noch nicht stimmt, was noch satanisch beeinflusst ist, abzulegen, wie man ein schmutziges Untergleich oder Gewand ablegt und die Waffen des Lichtes anzieht. Dazu sind wir aufgefordert. Diese Dinge, die wir jetzt besprechen wollen, und ich werde euch mit einem törichten Wort manches Interessantes sagen dürfen und müssen, dienen nicht dazu, dass wir in erster Linie lebendigere, klarere Erkenntnis haben, sondern die dienen dazu, dass wir die Sünde in jeder Form völliger fassen und lassen und ablegen und die Lichtwaffen der Herrlichkeit Gottes, der Liebe und Güte und Gnade und Treue, der Leidensbereitschaft und der Leidenswilligkeit um des hohen Zieles willen, dass wir dazu williger werden als seither. Ich möchte nun euch bezeugen, meine Freunde, dass die Zeichen der Zeit, von denen Jesus sagt, dass wir sie beachten sollen, dass der Zustand der Welt, in der sie sich jetzt befindet, was der einfache Mann auf der Straße spürt, was die Kinder schon spüren und ahnen, dass all diese Zeichen, das So-Sein der Welt, wie sie jetzt ist, darauf hinweist, dass Jesu Ankunft nahe ist. Zur Zeit tagt in Indien eine große Versammlung aus allen Teilen der Erde von Sternkundigen, Astronomen, nicht zu verwechseln mit den Astrologen. Diese Astronomen haben alle festgestellt, nach ihren Berechnungen aus den verschiedensten Teilen der Welt, dass in den kommenden Jahren ein gewaltiges Sternbild erscheinen wird, das dadurch entsteht, dass eine Anzahl strahlender Gestirne zusammentreten und sogar auch der Mond noch in diesen Lichtglanz hineintritt, sodass das, was entstehen wird in den nächsten Jahren, beginnend mit dem 2. Februar 1962, da geht nicht die Welt unter, braucht auch nicht zu meinen, ganz gewiss nicht. Aber da beginnt diese Konstellation, deren Glanz gewaltiger und stärker ist als der Glanz jener Sternenhäufung bei der Geburt Jesu. Das war genau astronomisch gesehen dasselbe. Und das weist darauf hin, nach dem Wort Gottes kennst du die Gesetze der Himmel über das Geschehen der Erde. Das steht im Buch Hiob. Und das fragt Gott, den Hiob. Kennst du die Gesetze der Himmel über den Ablauf des Erdengeschehens? Was in den astrologischen Kalendern steht, das ist nicht nur blöder Schwindel, sondern Dämonie. Ein Mensch, der in einer Zeitschrift, in einer illustrierten Zeitung
lesen muss, was zur Zeit, wenn sein Geburtstag fällt, was er da tun muss, der steht schon unter einem dämonischen Zwang. Ich warne sehr davor, aufgrund einer Reihe ernstester Erlebnisse und Erfahrungen. Das ist Dämonie. Aber was die Schrift sagt, die Himmel verkündigen die Herrlichkeit Gottes. Die Himmel führen Buch über die Werke Gottes in seiner Schöpfung. Das ist etwas anderes. Die Astrologie will uns weismachen, dass wenn man an einer bestimmten Stunde geboren ist, dass man dann zwangsmäßig in einen bestimmten Lebensablauf kommt. Und was man dann tun soll und so weiter. Das ist Betrug, Unsinn, aber auch Dämonie. Ich warne davor. Blättere drüber weg, schau nicht hinein. Weder in der Zeitung noch in der Zeitschrift. Du kommst unter eine finstere Macht und verstärkst die dunklen Kräfte, die mehr oder weniger in unserem allem, unser aller Leben Ansatzflächen suchen. Und unser Leben ist Schwermut, die Angst, in die Sünde, in die Zerrissenheit hineinzuziehen trachten. Was ich sage oder was die Astronomie sagt, ist folgendes: In den allernächsten Jahren, beginnend schon im Jahr 62, erscheinen solche gewaltigen Sternhäufungen am Himmel, die nur vergleichbar sind in ihrer Leuchtkraft, sogar sie noch übertreffen, die einmal bei der Geburt Jesu, der sogenannte Stern vom Bethlehem, zeigte. Das war auch eine solche Häufung. Nun sind diese einzelnen Gelehrten, diese indischen Gelehrten, nicht einer Meinung. Die einen sagen an jenem Tage, am 2. Februar 1962, da platzt die Erde wie ein reifer Kürbis auseinander. Das stimmt nicht. Die Erde zerplatzt nicht, meine Freunde. Aber es beginnen doch eine Anzahl oder es eröffnet sich ein Reigen von gewaltigen Endzeitereignissen. Andere sagen, andere indische Gelehrte, Astronomen, bedeutende Männer, die bedeutendsten der Erde sind dabei zusammen, die sagen, ja, da beginnen Überschwemmungen, Ausbrüche von Vulkanen, ein Krieg im Himalaya und der Zusammenbruch der NATO, der Vereinigten Nationen, der westlichen Mächte. Das dürft ihr auch nicht glauben, das stimmt nämlich auch nicht. Das kann ich euch bestimmt sagen nach der Schrift. Was die daraus für Schlüsse ziehen, das ist uns einerlei. Wir wissen nur, die Zeit ist nahe. Wir wissen nur, die Nacht ist weit vorgerückt. Und der Tag ist nahe. Und wir spüren, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Kann es nicht bleiben. Es muss irgendwie eine Auslösung kommen. Irgendwie kommt etwas Neues, etwas Ungeheures. Für uns Gläubige lautet das, der Herr kommt bald. Und für die Welt heißt das, die Gerichte brechen bald über die Erde herein. Wer hat nun Recht von denen? Beide haben Recht. Für uns kommt der Herr zu unserem Heil, zu unserer Erlösung, zu unserer Heimholung, zu unserer Verklärung, zu unaussprechlichen Wonnen. Und indem die Gemeinde weggenommen ist, entstand ein Vakuum, ein sogenannter Leerraum. Und jedes Vakuum zieht ja das nächste an. Und das nächste, was über dieser Lufthülle oder in der Lufthülle ist, das sind die satanischen Mächte. Und deshalb haben die Leute, die seit Jahren sagen, es liegt was in der Luft. Es liegt was in der Luft. Sie haben vollkommen recht. Es ist tatsächlich was in der Luft. Nämlich die satanischen Mächte werden in dem Augenblick, wenn wir entrückt werden, hereinbrechen auf die Erde. Freut euch, der Himmel, denn der Satan ist hinabgestürzt. Und er wird hier seine Herrschaft haben. Dann wird dieser Saal hier, der Saal, in dem wir jetzt sind, wieder dazu benutzt werden, wozu er erbaut wurde. Wisst ihr, was das für ein Saal war? Wisst ihr das? Das war ein Tanzsaal. Da oben hat die Kapelle gesessen. Das war ein Tanzsaal hier. Wurde dann umgebaut zur Kapelle. Und wenn die Gläubigen weg sind, dann wird das wieder ein Tanzsaal, der vielleicht wunderbare, elegante Nackttänze mit bengalischer Beleuchtung, was weiß ich, aufgeführt. Ja, meine Freunde, und diese Zeit ist da. Und ich will euch jetzt in dieser Stunde, Gott gebe Gnade, dass ich durchkomme, will ich euch 10 biblische Beweise geben, dass die Zeit, dass Jesus wiederkommt, nahe ist, dass die Nacht, diese Zeit, die jetzt lehrt, die heißt Nacht, weil der Herr Jesus abwesend ist, die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag, die Erscheinung Christi, die Wiederkunft, die beginnt mit der Entrückung und dann weitergeht. Wenn seine Füße, die Füße des Christus auf dem Ölberg stehen und er zum Gericht erscheint, da sind wir bei ihm. Denn er führt alles Gericht durch uns aus, als Menschen und Engel. Dieser Tag ist nahe. Und das ist Zeichen dafür. Dafür hat Gott Zeichen gegeben. Am Erfüllen sind, will ich euch jetzt beweisen, indem ich von den vielen Zeichen, es gibt mindestens über 100, will ich euch nur 10 aufzählen in dieser Stunde. Dabei auch das eine oder andere, von dem ihr noch nie gehört oder gelesen habt. Das aber ein ganz starkes, eminentes Zeichen der nahen Wiederkunft Christi ist. Erstens, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Die Jünger haben den Herrn Jesus gefragt, wie wird es sein, Herr, wenn du wiederkommst? Das sagt der Herr, ihr werdet hören von Krieg und Kriegsgeschrei. Krieg war schon immer, solange Menschen sind. Immer. Aber je näher es der Letztzeit geht, umso größer, umso grauenvoller, umso erschreckender ist das Kriegsgeschrei. Und sind die Ängste vor den Kriegen, die auftauchen. Habt ihr auch schon was gehört von Krieg und Kriegsgeschrei? Habt ihr was gehört von der Atombombe? Ja, die entferntesten kleinsten Dörfer wissen davon und sind dann davor. Ihr werdet hören von Krieg und Kriegsgeschrei. Das erste Zeichen der Endzeit. Krieg und Kriegsgeschrei war schon immer. Aber dass immer wieder auf der Erde da und dort Kriege aufflackern und dass es gar nicht abreißen will und dass die Kriegsdrohungen und die Angst immer stärker wird, immer massiver, immer quälender, das ist ein Zeichen, dass wir dem Ende sehr nahe sind. Der Herr Jesus sagt, wenn jene Tagen kommen, werdet ihr hören vom Kriegen und Kriegsgeschrei. Über diesen Punkt könnten wir jetzt eine Woche miteinander sprechen. Ich müsste nur Hesekiel 38 euch vorlesen, etwa, und euch zu zeigen, wie sich das entwickeln wird. Um euch zu zeigen, wie in den ungeheuren Spannungen von West zu Ost, wie die sich lösen. Die lösen sich in einer Weise, die ganz Schreckliches bringen wird. Die lösen sich dadurch, dass die beiden einig werden. Und dann gemeinsam gegen Gott und seinen Heilsträger kämpfen. So lösen die sich. Solange sie noch Streit miteinander haben, ist noch nicht so schlimm. Aber wenn sie mal einig sind, dann wird es gefährlich. Aber bis dahin werden wir noch allerhand erleben. Da wird nach dem Worte der Schrift von Westen ein Ziegenbock mit großem Zorn vom äußersten Westen vorstürmen, weil er gereizt wurde von einem Widder im Osten. Und dieser Widder hat 2 mächtige Hörner und er hat ihn lang genug gereizt. Nun stürmt er vor mit seiner ganzen Macht und wirft ihn nieder und reißt ihn die beiden starken Hörner. Das ist der russische und der chinesische Kommunismus. Die reißt er ihm aus und stürzt ihn zu Boden und verteilt neu und dann geht die Welt und endet sich so weiter. Das sagt die Schrift. Mehr will ich nicht sagen. Mehr will ich nicht sagen. Da sind wir aber nicht mehr hier, wenn das kommt. Da sind wir beim Herrn und schauen das aus einer höheren Perspektive, in einer größeren Klarheit, als wir es jetzt sehen. Punkt 1, Kriege und Kriegsgeschrei haben sich fast bis zur Unerträglichkeit gesteigert und das ist ein Beweis, dass der Herr bald kommt, dass die Zeit bald abgelaufen ist. Zweitens, wir lesen, dass die Endzeit gekennzeichnet ist durch das Brausen der Wasserwogen. Tja, das ist nicht gemeint, dass im Ozean die Ozeane höhere Wellen werfen und stärkere Teile abreißen vom Land und so weiter. Das ist auch gemeint. Das ist auch gemeint, Überschwemmungen großer Art. Das ist auch gemeint. Aber wir müssen das ganze Wort lesen, um zu verstehen, wie die Prophetie der Schrift von dem äußerlich Sichtbaren in das Tiefere vorstößt. Was das bedeutet, das Brausen der Wasserwogen. Die Wasserwogen, wer ist denn das? Und die Erde, gegen die Wasserwogen prallen, die wollen sie abreißen. Wer ist denn das? Die Erde ist Israel. Und die Wasserwogen sind die Nationen oder die Völker. Das hat angefangen mit Hitler. Und deshalb hat Hitler das Weltgeschehen ein ganzes Stück vorwärts getrieben durch seine Dämonie. Und wenn Hitler nicht gekommen wäre, gäbe es heute noch keinen Staat Israel. Ja, so müssen wir das ansehen. Aber ich lese dieses Wort, das uns zeigt, dass das Brausen der Wasserwogen nicht nur die erregten Wellen bei Windstärke 12 sind auf den Ozeanen, sondern dass das die Unruhe der Heidenvölker ist, die im tiefsten Grunde Israel hasst. Das ist das Geheimnis. Ich lese dazu Lukas 21, 25, wo geschrieben steht, Lukas 21, 25. Es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Wasserwogen. Bedrängnis der Nationen, die Völker, die kommen in Drangsale, die kommen in Spannung, die kommen in Nöte, die kommen in Angst. Glaubt ihr nicht? Und da ist klar, dass der Khrushchev sowohl wie der Kennedy vor ihren eigenen Waffen und vor ihrer eigenen Courage die meiste Angst haben. Denn sie wissen, wenn es losgeht, kommt nicht nur der Gegner um, dann kommt er selber um, mit seinem Volk und Land. Und hier steht nun brausendes Meer und Wasserwogen in der Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit. Wir haben heute furchtbar viele Räte. Amtsräte und Regierungsräte und Studienräte und Schulräte und ach, was haben wir Räte? Und dabei sind die Völker völlig ratlos. Sie möchten Frieden und wissen nicht, wie sie es anpacken sollen. Ratlos. Ratlosigkeit der Nationen ist ein Kennzeichen der Letztzeit. Man möchte das Berlin-Problem lösen. Und kann nicht, man kann nicht, steht einfach nicht. Und dabei ist ein brausendes Meer. Da bricht los in Kuba, und da bricht los in Laos, und da bricht los in Kongo, und da geht los, und da geht los. Der überall kracht. Bis hinein in die Häuser und Herzen der Gläubigen ist kracht. Streit. Spannung, Bedrängnis, das Wort heißt Zylipsis, das heißt eingequetscht sein und sich losreißen wollen und nicht können aus seinen Verhaftungen. Und das gilt für das Weltenall bis hinein in die Herzen der Frommen. Die letzte heiligste Zelle, die es auf Erden noch gibt, das sind die Herzen der Gläubigen, denn da wohnt Christus. Bis da hinein, die Angst und die Ratlosigkeit. Weit kein Zeichen. Krieg und Kriegsgeschrei war das Erste. Brausen der Wasserhosen. Ratlosigkeit und Angst bei den Völkern. Ratlos? Was soll werden? Wie soll es werden? Wie kann man helfen? Was sollen wir tun? Und so weiter. Man weiß nicht, was morgen geschieht. Weiß man nicht. Drittens. Jetzt komme ich auf eine sehr interessante Frage. Meine Freunde, was ich jetzt sage, ist keine soziale Frage, sondern das ist eine göttlich-biblische Endzeitfrage, was ich jetzt sage. Ich sage Folgendes. Ein Zeichen der Letztzeit ist nach der Schrift das Schrei der Arbeiter gegen ihre Arbeitgeber. Dieses Geschrei der Arbeiter war schon immer. Und es gibt nach dem Wort Gottes ein berechtigtes Geschrei der Arbeiter, denn die Arbeiterklassen waren früher, vor Hunderten und Hunderten von Jahren, unterdrückt und ausgenutzt, in einer unglaublichen Vorstellung. Wenn ich euch Dinge erzählen würde, wie das war, das kann man in der Schule, wird einem das nicht gelehrt, das kann man Kindern nicht sagen. So feuchtig und schrecklich war das. Ich will nicht davon reden. Wie schon die jungen Mädchen verkauft waren auf den großen Gütern vor hunderten von Jahren bei den hohen Herren, die keiner heiraten dürfte, den sie das Beste, was sie hatte, dem Herrn geben musste. Und dann durfte sie heiraten. Vorher nicht. Aber ich will von diesen Dingen nicht sprechen. Ich will nur sagen, es gibt ein berechtigtes Geschrei der Arbeiter. Und es gibt ein unberechtigtes, vom Teufel inszeniertes Geschrei der Arbeiter, das als die Aufhöhlung der Völker und das Hineintreiben in ihren Untergang bedeutet, das gibt es auch. Und beides ist da, beides ist auch heute noch da. Und darüber hätte ich gerne ein eingehendes biblisches Wort gesagt und dazu auch soziale Fragen angeschnitten. Aber das ist nicht unsere Aufgabe als Gemeinde des Leibes des Christus. Wir wollen nur festhalten, es gibt ein berechtigtes Geschrei, wenn die Arbeiter unterdrückt und ausgebeutet werden. Ich will euch erreichen, ihr habt gebracht. Und der Arbeiter, der hat Not gelitten und hat geschrien, wehe euch. Das gibt's, das gab's, gibt's auch heute noch. In vielen Ländern. Vielleicht auch in Deutschland, da und dort gibt es das auch noch. Aber es gibt auch ein unberechtigtes Geschrei der Arbeiter, wo der Arbeiter ausgeputzt wird und unzufrieden ist und möglichst wenig für möglichst viel Geld arbeiten will, um möglichst viel Vergnügen und freie Zeit zu haben und dabei müßig ganz aller Laster anfangen. Und es ist nicht schlimmer, als wenn ein junger Bursche von 19, 20, 21 Jahren so viel Geld auf der Hand hat und damit macht, was er will, und der Mutter, die lässt erschaffen, der gibt er nicht ab. Das ist Verderben, das ist Untergang, daran gehen wir zugrunde. Ich könnte euch da aus der Seelsorge und aus Erfahrungen, ich komme ja in ganz Deutschland rum und sehe viel, Dinge erzählen, die scheußlich sind. Es gibt ein unberechtigtes Geschrei der Arbeiter, künstlich inszeniert, um uns zu verderben. Ich könnte allerhand Einzelheiten erzählen. Irgendwo in Deutschland ist ein Mann, der fabriziert große, gewaltige Gussdinge. Ich sage nicht was. Große Dinge. Und die werden heute nach derselben Methode fabriziert wie vor 30 Jahren. Er hat 500 Arbeiter und leistet heute mit seinen 500 Arbeitern genau die Hälfte. Der Ausstoß ist genau die Hälfte wie vor 30 Jahren. Samstag wird nicht gearbeitet. Freitagmittag wird ein bisschen aufgeklärt und sauber gemacht. Und am Montag, da legen sich die Leute hin, schlafen aus von dem Rausch und der Sündenerschöpfung des Sonntags. Arbeitest du noch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, einen halben Freitag, dass sie dann nur die Hälfte leisten können. Und dass dadurch Deutschland seine führende Stellung nicht die erhöhen hat, die Gott ihnen gegeben hat, nicht halten können in der Konkurrenz mit dem Ausland und so weiter. Das ist ein Versuch, und zwar ein gottgeglückter Versuch Satans, alles zu ruinieren. Ein unberechtigtes Geschrei der Arbeiter. Dass viele Arbeiter, haben mir viele Arbeiter gesagt, ich habe Arbeiter gefragt, erzählen Sie mal, die sind 40 Jahre jünger als ich. Und die verdienen mehr als ich. Ich gönne es Ihnen, Halten Sie das für recht? Ja, wissen Sie, ich halte das ja auch nicht für recht, aber was soll man denn machen? Wir müssen das halt und so weiter. Habe ich in seelsorgerlichen Unterredungen erlebt, es gibt ein berechtigtes Geschrei der Arbeiter. Sie sagen nicht, der Heller ist ein Kommunist. Und es gibt ein unberechtigtes Geschrei der Arbeiter. Und jetzt sagt nicht, der Heller ist ein Feind der Arbeiter. Gar nicht wahr. Meine Freunde, dass diese künstlich errichteten Spannungen und die Katastrophen, die damit in Verbindung stehen, ohne dass die meisten eine Ahnung haben, wohin das führen muss, was das bedeutet, ist ein Zeichen der Letztzeit. Das Geschrei der Arbeiter. Gerechtigkeit ist da nicht. Entweder ist es immer so beim Teufel, nach der einen Seite, dass die Arbeiter wie Sklaven unterdrückt werden, oder nach der anderen Seite, dass die Arbeiter sagen, jetzt haben wir zu befehlen. Jawohl, das sind wir dran. Solche Dinge gibt es auch. könnte euch da erschütternde Dinge erzählen. Mir sagte eine Putzfrau meiner Schule, als sie erzählte, dass ihr 18-jähriger Sohn bei einer großen Weltfirma als Firma so und so viel 100 Mark verdient. Und ich sagte, ja, hören Sie mal, der Junge ist 18 alt, ich bin über 60 alt. Der verdient ja genauso viel wie ich. Sagte, jawohl, sagt sie, das ist heute so. Das ist heute so. Hört auf, dass ihr Faulenzer und ihr geistig sogenannten geistlichen Arbeiter mehr verdient. Das hört auf, das hört auf, jetzt sind wir an der Reihe. Sagte sie mir. Schreit der Arbeiter. Beide Seiten sehen, Brüder, lasst euch politisch nicht festlegen, sondern seht die Schrift für das Wort. Und nach der Schrift ist das Geschrei der Arbeiter ein Zeichen der letzten Zeit. Wer es nachlesen will, soll Jakobus 5 lesen, Vers 1 bis 6. Das war mein dritter Punkt. Ich habe jetzt an drei Punkten bewiesen. Wir sind der Endzeit nahe. Die Zeichen der Endzeit häufen sich. Griech und Griech, Geschrei war Nummer 1. Die Unruhe, das Brausen der Völkermeere war Nummer 2, das Geschrei der Arbeiter Nummer 3. Ich gehe weiter. Nummer 4. Und jetzt sage ich etwas sehr, sehr Interessantes. Wir lesen mehrfach in der Schrift, dass bei Gott 1000 Jahre sind wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Lesen wir mehrfach in der Schrift. Und nun hat Gott uns sein Programm, sein Weltprogramm, sein Weltallprogramm dargestellt in dem sogenannten Sechstagewerk, das gekrönt wurde durch den siebten Tag. So 6 Tage, gekrönt durch den siebten Tag. Und das ist ein Programm, denn das, was gewesen ist, ist das, was sein wird. Und das, was einmal einen Tag gedauert hat, in dem sogenannten Sechstagewerk, das war kein Schöpfungswerk, sondern ein Wiederherstellungswerk. Denn es war ja ein Tohuwabohu, was Gott bearbeitete. Auch dafür müssen wir mal eine Woche haben, nicht nur so einen einzigen Vortrag. Das, was gewesen ist, ist das, was sein wird. Und wenn wir nun verstehen, in diesen 6 Tagen und dem 7. Ruhetag, hat Gott die 6 Jahrtausende und das Jahrtausend des 1000-jährigen Friedensreiches vorgestattet. Begreifen wir ganz genau, dass 6000 Jahre eingeteilt sind nach der Schrift, 2000 Jahre der Gesetzlosigkeit, 2000 Jahre unter dem Gesetz, 2000 Jahre der Messias, und dann 1000 Jahre die Herrschaft des Messias, die Herrschaft Gottes. Das ist ein altes rabbinisches Wort der jüdischen Gelehrten, hervorgehend aus der Schrift. Und heute stehen wir am Ende des 6. Jahrtausends. Und die Aufrichtung des Reiches geht da vor. Oh, werdet ihr sagen, da haben wir ja noch Zeit. Wir haben ja erst 1961, da haben wir noch 39 Jahre Zeit. Also geht es nicht. Denn die Schrift sagt uns, der Herr sagt, dass die Lebenszeit verkürzt wird. Und hätte der Herr diese Tage, diese Lebenszeit nicht verkürzt, dann würde kein Fleisch selig werden. Das heißt, dann würde kein Mensch lebend eingehen ins 1000-jährige Reich, werden aber viele lebend eingehen. Es werden auch viele verschlossen bleiben in den Totenräumen. Es wird Leute geben, die werden nicht ins 1000-jährige Reich eingehen. Die werden verschlossen sein in den Totenreichen. Es wird aber auch Menschen geben und Völker, die werden lebend eingehen ins 1000-jährige Reich auf Erden. Und weil der Herr die Zeit verkürzt hat, haben wir nicht das Recht, und auch nicht die Möglichkeit zu berechnen, wann ist die Entrückung. 1963, 1970, 1978, 1982 und wann wird das Reich aufgerichtet? Diese Zeit ist zwischen der Entrückung und der Aufrichtung des Reiches. Wann kommen die 7 Jahre Drangsal, dass die 7 Jahre dauern, das steht fest. Aber wann die beginnen, wann das ist, das wissen wir nicht. Gott hat gesagt, es ist nicht eure Sache, dass ihr das wisst. Und wir stehen heute am Ablauf des 6. Jahrtausends. Das 6. Jahrtausend ist nahe. Und du weißt, dass der Herr nahe ist. Meine Freunde, diese Dinge sage ich nicht deshalb, damit wir nun rechnen und spezifizieren und fabulieren und sagen, oh, wir wissen Bescheid, unsere Politiker, das sind doch lauter Dummköpfe, die haben ja gar keine Ahnung. Aber wir Frommen, wir wissen in etwa, wie das Programm Gottes läuft. Das stimmt. Aber wir hören diese Dinge nicht deshalb, damit wir so sagen und denken, sondern damit wir die Finsternis ablegen. Was ist in deinem Leben noch faul? In deinem Denken, in deiner Unversöhnlichkeit, in deinem Hochmut, in deiner Fleißeslust, in deiner religiösen Wahnsinn, in deiner Übersteigerung. Was ist in deinem Leben noch faul? Lege es ab und werde ein Lichtmensch und zieh die Waffen des Lichtes an. Deshalb müssen wir diese Dinge hören. Und deshalb müssen wir diese Dinge wissen, meine Freunde. Und deshalb sollen wir ein heiliges Erschrecken erleben, wenn wir hören, die Zeit ist nahe, der Herr kommt bald. Das löst zunächst in uns allen ein heiliges Erschrecken aus. Das dürft ihr mir glauben. Und erst wenn wir dann unser Leben total geordnet haben, unser Trieb- und Traumleben unter die reinigende, sündenauflösende Kraft des Blutes Christi gebracht haben, in Bekenntnis und Beugung und diese Kräfte des Lichtes, des Friedens in unser Leben strömen, erst dann können wir uns auf das Kommen Jesu freuen. Sag mir, ob du dich auf das Kommen Jesu freust oder ob du davor Angst hast. Sag mir, und dann will ich dir sagen, wie du zum Herrn stehst. Wenn unser Leben in Ordnung ist, freuen wir uns und rufen Maranatha, Herr, komme bald. Und wenn unser Leben nicht in Ordnung ist, da haben wir Angst. Genauso, wenn kleine Kinder zu Hause bleiben mussten, um die Eltern was zu sorgen. Und wenn die Kinder allerhand angestellt haben, die Vase kaputt gemacht und Nägel ins Klavier reingeschlagen haben und das und jenes mit dem Vorhang zerrissen und die Lampe zerschlagen, dann haben die Kinder natürlich Angst, wenn die Eltern kommen. Wenn sie aber ordentlich und brav waren und haben nichts angestellt, dann freuen sie sich, wenn die Eltern kommen. Das ist doch gut begreiflich. Genauso ist es bei der Wiederkunft Christi. Wenn wir unser Leben in Ordnung bringen, in unsere Schuld und Schande und Angst und Not, in unsere Verkrampfung und Bitterkeit, in alles sagen, ans Licht bringen und uns vielleicht, wo es nötig ist, helfen lassen und vielleicht die Hände auflegen und lösen lassen von unseren geheimen Bindungen, dass wir endlich frei werden und aufziehen können, dann können wir uns freuen. Dann können wir uns freuen. Das heißt, die Finsternis ablegen. Das heißt, die Lichtwaffen anziehen. Meine lieben Freunde, darum, damit wir die Finsternis ablegen und die Lichtwaffen anziehen, darum müssen wir wissen, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Darum. Ich habe deshalb das Wörtchen nun vorhin mit zwei Wörtern übersetzt. Im Urtext steht nur ein einziges Wort im Römerbrief. Deshalb lasst uns aus diesem Grunde, weil der Herr so nahe ist, die Finsternis ablegen und das Licht anziehen. Ich habe vier Dinge genannt. Wiederholung. Das erste war Krieg und Kriegsgeschrei. Das zweite war die unruhenden Völkern. Das dritte war das Schrei der Arbeiter. Das vierte war der Ablauf des sechsten Jahrtausends, wobei die Netzzeit verkürzt wird. Um wie viel Zeit sie verkürzt wird, wissen wir nicht. Wie lange es dauert von der Entrückung bis zur völligen Zurechtbringung Israels, wissen wir nicht. Wie lange es dauert von der Zurechtbringung Israels bis zur Errichtung des Reiches, wissen wir auch nicht. Da hat uns Gott bewusst im Unklaren gelassen, damit wir nicht berechnen, wie die Bibelforscher oder sonstige Leute, sondern damit wir glauben und so leben, als ob der Herr heute Nacht kommen könnte. Dann ist es richtig. Ich bete offen, ich will euch etwas verraten aus meinem Allerheiligsten. Herr, lass mich heute so leben und denken und schreiben und handeln und schweigen und lieben und segnen, als ob du heute Nacht kämst. Herr, lass mich so leben. So schreie ich oft morgens zu ihm, ehe ich zu meiner Bibel greife. Ja. Ich nenne noch 6 weitere Kennzeichen der baldigen Wiederkunft Christi. 5. Ein Kennzeichen der letzten Zeit ist der Spott. Es werden Spötter kommen in der letzten Zeit und werden sagen, wo ist nun seine verheißene Ankunft? Wo ist seine verheißene Ankunft? So werden sie sagen. Sie werden spotten über den wiederkommenden Christus. Noch vor wenigen Jahren, vor 40, 60, 80 Jahren, wurden die Geschäftsbücher, die großen Hauptbücher der Firmen, begannen die mit den Worten mit Gott. Ich habe selbst eine Reihe solcher alter Bücher gesehen. Und das war dann, man sah es an, mit großen Buchstaben gemalt, geschrieben. Man sah förmlich, mit welcher inneren Ergriffenheit das war, mit Gott. Wenn heute einer seine Geschäftsbücher überschreiben wollte mit Gott, was würden da die Steuerprüfer sagen? Und so weiter. Die würden lachen, das war so ein Blödsinn, wie kann man nur. Noch im Ersten Weltkrieg, ihr Brüder, ihr alten Männer, ihr alten Soldaten des Ersten Weltkriegs, wisst ihr noch, was auf eurem Kopf gestanden hat? Wisst ihr das noch? Bitte?
Gott mit uns!
Alle anstanden. Gott mit uns! Ersten Weltkrieg, zweiten nicht mehr. Gott mit uns. Darüber hat man gespottet. Und Goebbels hat einmal gesagt, den Ersten Weltkrieg haben wir mit Gottes Hilfe verloren. Und den Zweiten Weltkrieg werden wir ohne Gottes Hilfe gewinnen. Hat er gesagt, der kleine Bursche. Meine Freunde, der Spott ist ein Kennzeichen der letzten Zeit. Ich lese dazu ein Wort, Jude 18 und 19. Also in dem letzten Brief vor der Offenbarung, das ist der Judasbrief. Da lese ich nur diese beiden Verse, da heißt es, am Ende der Zeit, übrigens diese letzte Zeit, die dicht vor uns liegt, die wird genannt das Ende der Zeit oder in der letzten Zeit oder die kommenden Tage. Da gibt es verschiedene Ausdrücke. Es gibt 5 bis 6 verschiedene Ausdrücke. Lest die mal nach. Die Zeiten weisen auf die Zeit, die der Aufrichtung des tausendjährigen Friedensreiches vorausgeht. Drangsalzeit, die Drangsal für Jakob oder die Letztzeit. In die Drangsalzeit werden wir nicht mehr kommen, denn es ist eine Drangsal für Jakob und da wird Israel und die gottlosen Völker werden ins Gericht kommen und wir sind entrückt und entnommen. Wir kommen vielleicht nachher noch dran, wenn die Zeit reicht. Ich möchte nur aufgrund dieser beiden Worte sagen, es werden nach Vers 18 und 19 vom Judasbrief, da heißt es, am Ende der Zeit werden Spötter da sein, die nach ihren eigenen Lüsten in Gottlosigkeit wandeln. Die Spötter sind bewusst gottlose Menschen. Und was sie bewegt, das sind ihre eigenen tierischen Triebe, ihre Lüste. In denen wandern sie. Und jetzt halt, weil dann das Gewissen ihnen sagt, halt, mein lieber Freund, du wirst mal Rechenschaft geben müssen, deshalb spotten sie darüber. Sie wandeln inmitten ihrer Lüste. Diese sind es, die Sekten machen, seelische Menschen, die den Geist nicht haben. Sie haben keinen Geist, nicht den Heiligen Geist in sich. Aber sie kommen, die machen Sekten auf, die machen Bewegungen auf, die spielen eine Rolle, die schleichen sich ein in die Kreise der Gläubigen. Auch darüber wäre viel zu sagen. Ich deute das nur an, ein Zeichen der Letztzeit ist auch, dass es nicht eine christliche Gemeinde gibt, wie im Anfang, sondern ungezählte Christentümer, Hunderte und Aberhunderte von Sekten. Und alle sagen, wir sind die Richtigen, zu uns müsst ihr kommen, die anderen, die tauchen alles. Aber wir sind, wir haben es. Wir. Woman sagt wir, da geht nicht hin. Woman sagt er, da geht hin. Meine Freunde, das ist ein Zeichen der Letztzeit, der Spott und die Sektiererei. Und jetzt kommt etwas, was wir täglich vor Augen sehen. Der sechste Beweis, dass wir der Endzeit ganz, ganz nahe sind. Dieser sechste Beweis ist uns gegeben durch unseren Bruder und Lehrer, den Apostel Paulus, der die Endzeit und die Vorendzeit, wir leben heute nicht in der Endzeit, noch nicht. Wir leben aber in der Vorendzeit. Das heißt, wir leben in der Zeit, die vor der Endzeit unmittelbar voraustritt. Und diese Zeit, in der wir leben, die mündet, wann, das wissen wir nicht, vielleicht sehr bald, in die Endzeit hinein. Aber die Zeichen der, danke Hans, die Zeichen der Endzeit sind jetzt schon gegeben. Oder jetzt schon im Anbrechen. Und das schreibt der Apostel Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5, folgende Fotografie der Letztzeit. Und jetzt frage ich euch, ehe ich euch das vorlese, ist das nicht auch zugleich das Bild unserer Zeit? Mit anderen Worten, stehen wir nicht schon in den Anfängen dieser Zeit? Ich weiß, was viele antworten, was mir oft geantwortet wird. Ah, Herr, Sie sehen ja viel zu schwarz. Das war schon immer so. Die Kinder waren schon immer frech gegen ihre Eltern. Was ist immer so? Ja, und das ist wahr. Und die Kinder waren in der Schule schon immer frech und faul. Ja, das ist wahr. Aber so geheult, so geballt, so unglaublich, wie es jetzt ist, warst du nicht. Aber so unglaublich, wie es jetzt ist, warst du nicht. Aber ich will jetzt muss euch selbst ein Urteil bilden. Ist es so, wie Paulus schreibt, 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Dieses aber sollst du wissen, schreibt der Timotheus, dass in den letzten Tagen, das sind die Tage, die der Durchgang, der Pakt, der Gerichtspakt zum tausendjährigen Reich, die letzten Tage, das ist eine von diesen sechs Benennungen, die sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schwere, das Wort kann auch heißen, gefahrvolle Zeiten sein werden. Ist das heute schon der Fall? Sind heute die Zeiten schwer und voller Gefahren? Und man kann ja kaum an einem Hauptbahnhof in Deutschland über die Straße gehen, ohne dass man fürchten muss, überfahren zu werden. Von den rasenden Psychopathen, die einen Führerschein haben für ein Auto. Dass in den letzten Tagen schwere oder gefahrvolle Zeiten sein werden. Und jetzt kommt die Begründung, jetzt kommt die Ausführung. Denn die Menschen werden eigenliebig sein. Ja, das war doch schon immer so. Ja, der Mensch hat sich selbst geliebt. Nur sich selbst. Ja, das war schon immer so. Aber so brutal und frech, wie das heute hervortritt, war es noch nicht. Die Welt ist so schlecht. Jeder denkt nur an sich. Und wer denkt an mich? Nicht einer. Nur ich. Das ist heute die Auffassung. Heute die Auffassung. Die Menschen werden eigenliebig sein. Geldliebend. Das hat immer geizig. Aber so geldgierig und um jeden Preis sich bereichern wollen. So schlimm war es noch nicht. Wegen 3,50 Mark schlägt man einen tot. Das war Wahnsinn. Prahlerisch. Seht nur mal nach, was man alles verzapft. Seht mal die Gedichte nach, die die Kinder in der Schule auswendig lernen müssen, weil ein Paar um die Erde rumgeflogen ist. Und zwar so weit entfernt, wie etwa, wenn eine Orange in ein Stück Seitenpapier gewickelt ist. Und der Abstand von der Orangenschale, von der unteren Seite des Seitenpapiers bis zur oberen Seite des Seitenpapiers, das ist die Entfernung, wie hoch die gekommen sind. Mehr nicht. meine Freunde, prahlerisch, hochmütig, Lästerer. Wurde nie so viel bewusst gelästert, das fing an mit Hitler. Wurde Israel gelästert, wurde Gott gelästert. Und dann kam unser totaler Zusammenbruch. Und das, dann hat Gott uns Gnade gegeben. Und wir, was haben wir gemacht in der Gnadenzeit, wurden wir dankbar und haben Gott die Ehre gegeben. Gegenteil. Oder schlimmer. Ich lese weiter. Lästerer. Den Eltern ungehorsam. War schon immer. Aber so wie es heute ist, ich bin zu Müttern gerufen worden, die gegen ihre 12- und 14-jährigen Kinder nicht mehr aufkommen konnten. Die einfach nicht mehr fertig wurden. Das man nicht für möglich halten. Ich habe das erlebt. Der Eltern ungehorsam. Und dann geht es weiter, undankbar. Undankbar. Ich schneide sie ins Herz. Ich komme hier viele rum, mit vielen Häusern. Zu ganz Reichen und zu ganz Armen. Aber jedes Mal, wenn ich erlebe, dass ein Kind, Sohn oder Tochter sagt, deutet auf die Wurstplatte oder aufs Brot oder auf irgendeine Speise, da bekommt sofort von Vater oder Mutter, sagt aber nicht Dankeschön. Also da kann ich aufspringen, aber das darf ich natürlich nicht als Gast. Ich muss den Mund halten. Sag mir da bitte noch Danke. Das ist heute so verbreitet, wie es nie war. Undankbar. Frech! Das Wort, das hier steht, heillos. Das kann man am besten übersetzen. Ja, mit frech. Ohne natürliche Liebe. Wir haben nicht nur keine göttliche Liebe, wir haben nicht mal eine natürliche Liebe. Wenn man einen Menschen leiden sieht, dann ist es ganz natürlich, dass man ihm beispringt und hilft. Heute haben das die Menschen nicht mehr. Die sind ja auch pressiert fürs Kino und Fernsehen, dass da ein Verbrecher kommt und sticht den anderen zusammen und dann gucken sie zu und lernen, wie man das macht. Und wenn dann auf der Straße etwas passiert, dann sind sie vorbei. Haben sie ja gelernt, dass sie nicht mehr die natürliche Reaktion haben, anderen zu helfen. Das ist den modernen Menschen verloren gegangen. So Schutzliteratur, Radio, Kino, Fernsehen und so weiter. Die natürlichen Menschen, das ist das Zeichen der Letztzeit. Und dann noch eines, unversöhnlich, Verleumder. Das Wort, das hier steht im Urtext, heißt Diaboloi, das heißt Teufel. Unenthaltsam, grausam, das Gute nicht lieben. Verwegen, Verräter, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Und er glaubt ja, dass heute die Menschen Gott mehr lieben als das Vergnügen oder dass sie das Vergnügen mehr lieben als Gott. Was meint ihr wohl? Meine Freunde, das ist ein Bild der Letztzeit. Und wenn man das sieht, dann sagt man, ja, so weit sind wir ja heute schon. Wir stehen ja schon in den Anfängen drin. Ich sage euch das alles nicht, damit wir uns sittlich entrüsten. Das hat gar keinen Sinn. Das hat gar keinen Wert. Damit dienen wir gar niemandem. Weder Gott noch den anderen noch uns. Im Gegenteil, wenn ich mich entrüste, wenn ich im Krieg stehe, im Kampf, und ich ziehe meine Rüstung aus, mein Helm, mein Schild, meine Waffen, mein Brustharnisch und da bin ich den Pfeilen des Feindes preisgegeben. Also bitte nicht entrüsten, sondern die Rüstung anbehalten, die Waffenrüstung von Epheser 6. Nicht entrüsten, nicht ablehnen. Ich sage euch das deshalb, damit ihr persönlich alle Finsternis in unserem Leben das Herrn Jesus überbringt. Unser Leben heiligen und sagen, oh Gott, entdecke alles und verzehre, was nicht in dein Licht reißt. Und dann wird noch so schmerzlich wäre. Die Wonne folgt nach der Pein. Wer diese Wonne nach der Pein noch nicht erlebt hat, meine Freunde und Brüder, er sollte sie erleben. Das gibt die Wonne nach der Pein. Du wirst dich aus den finsteren Alpen in Christi Klarheit umgestalten. Meine Freunde, deshalb sage ich euch diese Dinge und wir sehen auch in diesem Pauluswort ein Bild der Letztzeit. Ich habe jetzt 6 Dinge genannt, die 4 anderen deute ich noch an. Siebtens. Es ist ein ungeheurer geistlicher Zerfall, in dem wir leben. Ich will euch mal aus meinem Berufsleben eine Tatsache sagen, die um viele Tatsachen noch vermehrt werden könnten, wie stark der geistliche Zerfall ist. Der geistliche Zerfall, da ist das geistliche Denken nach geistlichen Dingen, und der geistliche ist die Beziehung zu dem lebendigen Gott. Das ist geistlich und das andere ist geistlich. Nur damit ihr das wisst. Und dieser Zerfall ist ungeheuer. Es ist eine Tatsache, dass junge Menschen von 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Jahren in diesem Alter, man hat eigentlich das schöne Wort Teenager, das heißt nicht Teenager, das heißt Teenager, das sind diejenigen, von 13, 14, 18, 19, die Mädchen, das sind die Teenager, und die Jungen, die Lausbub, die Burschen, das sind die Twins. Ja, da hat man die eleganten Anzüge an, nicht wahr? Und die Teenager, ich will davon nicht sagen. Ja. Die werden zergöttert, diese Rotznasen. Nun ja, sprechen wir nicht davon. Ich sage so viel. Man hat festgestellt, durch Zehntausende von Versuchen, ich sage jetzt das aus meinem Berufsgeheimnis, dass die Buben und Mädchen von 11, 12, 13 Jahren bis zu 16, 17, 18, 19 Jahren, in dieser Spannung etwa, dass sie körperlich und in der Entwicklung ihrer Sexualität, ihres Geschlechtsverlangens, 2 Jahre den anderen voraus sind gegenüber früher. Also heute ist ein Mädchen mit 14 Jahren so weit wie früher eine von 16. Und eine von 16 so weit wie früher eine von 18. Die sind körperlich 2 Jahre voraus und sind geistig im Gedächtnis, im Lernen, im Gleis, im Konzentrieren, im Ausharren, sind sie 2 Jahre zurück. Das macht 4 Jahre aus! Das ist eine Tatsache, die durch Zehntausende von Versuchen festgestellt wird. Da können die Kinder nichts dazu. Ein junges Mädchen mit 13, 14 Jahren, die absoluten Freund haben muss. Dass sie so ist, wie früher eine 16, 17-Jährige, die auch einen haben wollte, das war aber ein bisschen heimlicher da. Dass sie so ist, da kann sie nichts dazu. Das liegt eben in der Zeit, das liegt in der Luft, das ist der Einfluss der Finsternis, die im Begriff steht, hereinzubrechen in diese Welt, wenn die Gemeinde entrückt ist. Das ist eine Tatsache. Ich könnte euch noch mehr solcher interessanten Tatsachen sagen. Aber wenn man das hört und versteht, da bekommt man ein tiefes Erbarmen und ein Trauen vor der Macht der Finsternis und sagt so, Gott, ich will die Finsternis in meinem Leben ausschalten, ich will nicht mich da hineinziehen lassen, ich will nicht zugrunde gehen in diesen grauenhaften Dingen. Herr, mach mich zu einem Lichtesmenschen, zu einem Liebesmenschen, von seinem Geist durch Glüh entzündet, erfüllt und überströmen. So betet man, wenn man das einsieht. Und deshalb sage ich, mein deutschen Volksnachmittag, und deshalb möchte ich euch allen, ihr Lieben, ihr Alten und ihr Jungen, ins Herz hinein fahren. Lasst uns die Waffen des Lichtes ansehen und lasst uns alle Finsternis herausbringen, damit wir fertig werden für den wiederkommenden Herrn, damit wir uns nicht selbst betrügen. Deshalb, meine Freunde, der geistliche Zerfall, auch darüber könnten wir 8 Tage reden. Glaubt es mir. Ich gehe weiter und sage, achten. Und was ich jetzt sage, habt ihr sicher noch nicht gehört. Und ich bitte nicht zu erschrecken. Ich muss aber ein klein wenig von vorne anfangen. Als Gott die gesamte Menschheitsgeschichte prophetisch skizzierte, fragte er: Verflucht sei Kanaan. Kanaan ist der Name für die farbigen Völker, besonders für die Schwarzen, für die farbigen Völker, besonders die Schwarzen, die Negroiden. Verflucht sei Kanaan. Ihr wisst ja, was der gemacht hat. Der hat die Blöße seines Vaters geschaut. Ich will das nicht näher ausführen jetzt. Verflucht sei Kanaan. Ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Das ist der Ham. Und seine Brüder sind der Japhet und der Sem. Der Japhet sind die weißen Völker, der Sem ist Israel und die mit ihnen nahe verwandten Völker, Muhammedaner und so weiter, das ist Sem. Und Japhet sind die dunkelfarbigen Völker, besonders aber die Negroiden. Bitte?
Ham, Verzeihung, Dankeschön.
Ham, die Negroiden, die schwarzen Völker. Die sollen nicht mal der Knecht sein, sondern die Knechte der Knechte. Also angenommen, ich gehe als weißer Mann nach Afrika, nehme mir irgendeinen Knecht. Und dieser Knecht ist in der Lage, sich wieder Knechte zu halten. Und das sollen die Hamiten sein, die Schwarzen, die Dunkelhäutigen. Ich lese eben Gottes Wort vor. Bitte nicht erschrecken. Ihr dürft nicht sagen, der Henner ist ein christlicher Mensch, der weiß wunder, weil er ein Europäer ist, weil er ein Deutscher ist, was er mehr wäre als die schwarzen Völker. Nein, das sage ich nicht. Das, ich sage was ganz anderes. Bitte hört gut zu. Verflucht sei Kanaan, ein Knecht seiner Knechte. Gesegnet sei der Herr, der Gott sendet. Und Kanaan sei sein Knecht oder sein Sklave. Weit mache es Gott dem Japhet. Das sind die weißen Völker, die Kulturträger. Die Völker der Gotteserkenntnis und die Völker, bitte nicht zu erschrecken, die Kolonisationsvölker. Bitte, Japhet, weit mache es, das soll in die Weite gehen, das soll seine Herrschaft ausdehnen. Das steht in meiner Bibel. Ich sage nicht, das ist so richtig, das muss so bleiben. Das sage ich nicht. Ich sage nur, das steht hier. Ich lese weiter. Und weit mache ich von dem Japhet und er wohnt in den Zelten Sem. Das heißt, die weißen Völker bekommen ihre Gotteserkenntnis von Israel, von den Zelten Sem. Sem ist ja Israel, die Semiten. Brüder, gebt gut acht. Und Kanaan sei sein Knecht. Nach Gottes Plan und Willen. Sondern in diesem bösen Äon, wo der Teufel regiert, wo Christus noch nicht wiedergekommen ist, sollen die schwarzen Völker, weil sie gar nicht die Fähigkeit haben und die Möglichkeit, nicht sich selbst regieren, sondern sie sollen untertan sein den weißen Völkern. Kanaan sei sein Knecht. Sem und Japhet. Das will Gott. Das ist aber nur ein kosmischer, das heißt ein vorübergehender, für diese Zeit beschränkter Zustand. Wenn mal die Zeit kommt, wo Jesus regiert, dann wird kein Volk mehr der Knecht eines anderen Volkes sein. Dann wird das auch. Dann ist Gleichheit und Freiheit. Und dann führt der Herr die Nationen, die Völker in die Freiheit. Wenn aber jetzt die farbigen Völker sich selbst befreien wollen, nicht warten können, nicht warten wollen, und mit brachialer Gewalt, das heißt mit der Gewalt des Armen, mit brutaler Gewalt, durch Mörd, durch Aufwiegelung von anderen weißen Völkern, ihre Kolonialherren umbringen wollen, das ist das Zeichen, dass wir am Ende stehen, dass der Herr bald kommt. Ich habe von Augenzeugen erzählt bekommen, dass im Kongo-Gebiet die Regierungsgebäude von dem heranwachsenden Urwald schon wieder zum großen Teil überwuchert sind. Dass wenn dort nur einer ein klein bisschen Schulbildung hat, lesen und schreiben kann und nur vielleicht mal ein paar Universitätsvorlesungen gehört hat und nur eine kleine Ahnung hat, der kann sofort Regierungsrat und Minister werden. Und was dabei herauskommt, die können sich nicht selbst regieren, die brauchen den weißen Mann, weil noch nicht die Zeit da ist, wo das Reich aufgerichtet ist. Und nun alle diese Versuche, sei es aus eigenem Trieb oder auch wieder aufgehetzt und aufgestachelt durch neidische, gehässige, deutliche, weiße Träger, aufgestachelt, die jetzt durch revolutionäre Rebellionen, das mit Gewalt herbeizuführen, was Gott einmal zu seiner Zeit herbeiführen wird, wenn seine Zeit gekommen ist, meine lieben Freunde. Das ist ein Zeichen. Eins der 100 Zeichen. Der Herr ist nah. Ihr werdet darüber in keinem Buch lesen. Ich habe noch nie was. Das, was ich hier sage, habe ich aus der Schrift gesehen. Und aus den Überschriften der Zeitung. Wir reden ja nicht von den Zeitungen, von den Überschriften. Sonst mal schon. Ja. Aber meine lieben Freunde, wir haben auch hier ein Kennzeichen der letzten Zeit. Das ist das Hamm vor der Zeit frei sein will und den Fluch Gottes brechen will. Denn jeder Fluch ist ein Segen und schlägt den Segen aus. Was auf deinem Leben und meinem Leben als Fluch, als Jammer, als Not, als Herzeleid liegt, wird sich einmal als ein wunderbarer Segen erweisen. Wenn du das glauben könntest, und könntest nun anfangen zu danken für all dein Jammer und das Herzweh deines Lebens, für all die Verzweiflung, wenn du das könntest, dann wäre diese Stunde vielleicht die wichtigste in deinem Leben, wichtiger als deine Bekehrungsstunde. Darfst du mir glauben? Darfst du mir glauben, Bruder und Schwester? Aber ich muss am Ende zukommen. Ich sage noch 1925. Das achte war also, Hamm will vor der Zeit aus eigenen Kräften den Fluch abschütteln, indem er die Weisen umbricht und sich selber dann nicht regieren kann und noch schlimmer wird als vorher. Und dann kommen andere und wollen ihn dann ausbeuten, nachdem er seine angeblichen Ausbeuter umgebracht hat. So sieht's aus. Das sagt euch kein Politiker. Das wissen die Gelehrten dieser Erde nicht. Das weiß aber Gottes Wort. Und der, der durch den Heiligen Geist dieses Wort zu verstehen beginnt, ich sage nicht verstehen, aber zu verstehen beginnt. Ich sage noch einen 9. und 10. Punkt. Ein Zeichen der Endzeit ist, dass die Menschen die Gerichte erwarten. Sie erwarten die Gerichte. Früher war das nicht so, da hat man so dahin gelebt und ja, fröhlich gelebt und selig gestorben. Aber auch heute wissen die Menschen, kommt was ganz Schreckliches. Und deshalb, ehe das Schreckliche kommt, was ihr gesehen in der Luft nicht, da wollen wir unser Leben genießen, so gut wir können. Sparen, ach, wir haben zweimal Inflation da. Wer wird jetzt das Leben genossen und jetzt nicht mehr alles können? Das wäre gelacht, wenn ich das nicht auch können könnte. Irgendeine Frau war ein Bekannter bei ihr und sagte, aber Damen, die Frau, sie haben sich ja hineingerissen in solche Ratenzahlungen, sie können ja gar nicht mehr nachkommen. Müssen sie denn die Volkswagen haben und die vollelektrische Waschmaschine und den Fernseher und das, müssen sie das alles auf einmal haben? Sie können ja gar nicht leben. Warum haben sie jetzt auch noch den Fernseher angeschafft? Auch sagt sie, unsere Nachbarn haben auch einen, da müssen wir doch auch einen haben. So arbeitet der Teufel. Der Hochmut und die Dummheit und der Neid und das Geltungsbedürfnis, lieber ruinieren sich zwischen ihrer Familie. Wir haben noch einen, aber auch einen. Wir haben so Abdecker, Platz, wieder da sind alle so Ding an. Ich habe neulich so ein Mädchen verfallen und hat einen Draht gemacht. Mit ihrem eisigen da hinten drauf. Ich sage, ich Fräulein, so ein 16-jähriges Ding, das wollen Sie doch keine Ruhe. Sie wollen doch nicht die Männer, auf die Blicke der Männer auf sich lenken. Warum haben Sie denn so Kraft mit Ihren Schuhen? Warum tun Sie das denn? Sie war ja mehr Kraft, sind Sie mal eben in 5 Autos vorbeigefahren. Aber Sie haben mit Ihren Schuhen mehr Kraft gemacht wie die Autos. Ja, da ging gerade der Oberbürgermeister von Worms vorbei. Ja. Da ja, habe ich dem gesagt, sehen Sie mal, Herr Oberbürgermeister, von Stellen, ich sage das sowieso. Oder, ja, Sie haben recht. Meine Freunde, das sind Kleinigkeiten, aber das Leben setzt sich aus lauter solchen Kleinigkeiten zusammen. Die Menschen, die wollen, weil sie merken, es kommt bald etwas Schreckliches, wollen sie nun auf alle Weise ihr Leben genießen. Und wenn diese jungen, dummen Dinger meinen, wenn sie dann balancieren auf ihren Absätzen und man merkt, die kippen bald aus die Quantilen, wie der Berliner sagt, und da meinen sie, wenn das Lebensgenuss ist, also ich verstehe das nicht. Ich bedauere die immer, diese dummen Dinger. Meine Freunde, das ist etwas Kleines. Aber das Leben setzt sich aus solchen Kleinigkeiten zusammen, aus solchem Unfug, aus solchen törichten Dingen. die uns die Gottlosigkeit und die Unzufriedenheit und die Gereiztheit hineinsetzt. Das Kennzeichen oder ein Kennzeichen der Endzeit ist das Erwarten der Gerichte. Die Menschen wissen, es kommt was und ich werde mal zur Rechenschaft gezogen und ich kann nicht entgehen. Manche meinen, wenn ich mich da brennen lassen, da brauche ich nicht aufzuerstehen und vor Gottes Thron zu stehen. Meinen die, die werden ihr blaues Wunder erleben. Ich nenne noch den letzten Grund. Das Letzte, und das ist mit das Interessanteste, was es gibt, ist, dass die beiden, Erscheinungsformen der Völkerwelt schon hervorzutreten beginnen. Das ist das Tier und die Hure. Und die Hure reitet das Tier. Und das Tier schmeißt die Hure runter und verbrennt sie und frisst ihr Fleisch und zerstört sie. Was soll das bedeuten? Das Tier ist die Gesamtheit der Nationen, der Völker, der Nichtjuden in der Endzeit. Da entwickelt sich die Menschheit immer stärker in ihrem Tierwesen, wie ja schon das Tierwesen in den Waffen der Völker sich ausprägt, der deutsche Adler, der russische Bär, der französische Hahn, der englische Löwe, der chinesische Drache und dann die siamesischen Elefanten und so weiter. Alle diese Tiere, in diesen Tieren, geben die Völker ihre Visitenkarte ab und zeigen, dass sie im tiefsten Grunde Tiere sind. Und dieses Tier, dieses brutale Tier, das hervortritt aus dem Meer der Völkerwelt, das ist ein Zeichen, es geht der Endzeit zu. Die Völker sind wie brutale Tiere. Und die Hure ist das untreue, nicht gerettete Israel. Denn Israel ist die Braut des Lammes. Wir sind der Leib, der Körper des Christus. Aber Israel ist die Braut oder das Weib oder die Ehebrecherin oder die Entlassene oder die Hure. Und dann wieder wird es angenommen, wenn es durch tiefe Gerichte gegangen ist. Und dann ist es die Braut und ist dann wieder das Weib des Lammes. Und dann ist das tausendjährige Reich da. Und diese Stationen durchläuft Israel. Und heute, das heutige Israel, ist noch keine Jungfrau Israel, ist noch keine Braut des Herrn. Das ist noch eine Hure. Denn wenn Israel sein will wie die Völker, nennt das die Schrift Hurerei. Die Schrift versteht unter Hurerei im politischen höchsten Sinne, dass ein Volk, statt seinen Gott anzubeten, wie die anderen Völker sein will. Und das ist die Sünde Israels. Israel soll nicht sein wie die anderen Völker. Israel soll mehr sein als die anderen Völker. Israel soll ein auserwähltes Volk sein. Israel soll ein Augapfel Gottes sein. Und stattdessen sagt Israel, wir wollen sein wie die anderen Völker auch. Die anderen Völker, die haben Weiberbataillone, gut, haben wir auch welche. Und Israel marschieren Bataillone und Regimenter von Frauen bewaffnet mit ihren Maschinenpistolen in Männerkleidern. Und das wurde nach dem Gesetz, dem Tode bestraft. Israel macht das auch mal. Die Menschen beurteilen die Judenfrage immer falsch. Entweder verdammen sie alles, was jüdisch ist und verfluchen ist und lästerlich wie die Nazis. Oder es ist nicht modern geworden und man geht nach Israel und bewundert alles. Das ist alles wunderbar. Es ist auch vieles wunderbar. Aber die Tatsache, dass Israel noch nicht für Gott erwacht ist, dass sie genauso egoistisch sind wie die anderen Völker, obwohl Gott sie segnet, in ihrem Krieg zum Beispiel gegen Ägypten und so weiter, hat Gott Wunder getan, die fast größer sind als die Wunder im Alten Testament. Das nur nebenbei. Ich habe meine Hauptweisheit in diesen Stücken aus schweizerischen Militärzeitungen, die den Krieg eingehend beschrieben haben. Ich war erschüttert und bewegt, wie Gott hier sein untreues Volk, das noch eine Hure ist, das noch untreu ist, seinen Sohn verwirft, aus eigener Kraft leben will und so weiter, wie Gott dieses Volk gesegnet hat. Und trotzdem rufen wir Segen über Israel, Wohlfahrt über Israel, obwohl Israel noch eine Hure ist. Und das wird besonders in der Drangsalzeit zur Hure werden und reitet das Tier. Das heißt, Israel wird wieder die Nationen ausbeuten. Israel, wie sie aber den Krieg gewonnen hat, nicht Russland, nicht Amerika. Den Krieg hat Israel gewonnen. Den letzten Krieg hat Israel gewonnen. Wäre nie entstanden ohne diesen Krieg. Und ist nun schon ein Land und hat ein Heer und hat eine Luftflotte und hat Politik und wird geachtet. Aber es ist doch im Unglauben. Und es wird einmal die Nation, die Hure, das Tier reiten. Und das Tier, das wird nicht die Hure herabschmeißen und zerreißen. Und dann wird eine jüdische Gründung kommen, wie nie eine gewesen ist. Da wird Adolf Hitler ein Waisenknabe gewesen sein, gegen das, was kommt. Da sagt die Schrift, eine Verfolgung, wie sie nie gewesen ist. Und das entsteht vor unseren Augen. Das Tier und die Hure. Und da sind unsere Augen hingerichtet. Und da merken wir, jetzt geht's aber mit Gewalt nach dem Gesetz der Fallgeschwindigkeit am Ende entgegen. Meine Brüder, ich bin am Ende. Ich sage noch einmal, all diese 10 Kennzeichen, diese 10 Beweise, an denen wir nicht blind vorbeigehen dürfen, dass die Endzeit nahe ist, dass die Nacht weit vorgerückt und der Tag bald kommt, die sage ich deshalb, damit wir unser Leben in heiligem Ernst dem Herrn weihen. Alles böse, schmutzige, sündige, gemeine ausscheiden und uns mit Waffen und Kräften und Seligkeit des Lichtes füllen lassen und mit Freuden den Tag entgegensehen und den Tag entgegengehen, wo der Herr wiederkommt. Und dass wir uns grüßen mit dem Gruß der Urchristenheit. Maranatha, der Herr komme bald. Oder möge der Herr bald kommen? Und die Antwort lautete, Maranatha, der Herr kommt bald. Und dafür sind wir dem, wenn die Augen geöffnet sind, viele Beweise gegeben in unserer Zeit, die dem Ende unmittelbar vorausgehen. Bereitet ihr an, der Herr kommt bald. Halleluja, Amen.